Heute schnappen wir uns mal wieder ein Buzzword. Predictive Maintenance. Kurz gesagt, mit Daten vorhersagen, wann ich irgendwas warten muss, also einen Service durchführen muss, damit ich nicht zu viel Geld in unnötige Serviceverträge stecke, aber auch den absoluten Worst Case, dass mir die Maschine, mein Auto oder die Weiche ausfällt. Und wie das Ganze aus Datensicht aussieht und wann das ein cooler Use Case ist, das bespreche ich heute mit Markus Täter.
Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder zuhört und auch, dass mein heutiger Gast sich Zeit genommen hat. Ich sag's dazu, wir müssen heute ein bisschen sprachlich aufpassen, da wir beide aus der gleichen oder zumindest einer angrenzenden Dialektregion kommen und dieser Podcast tatsächlich auch ab und zu die Buchstaben P und T enthält. Denn ja, in Franken werden diese Buchstaben nicht allzu häufig verwendet und dass wir hier nicht allzu sehr ins Fränkisch abdriften, das wird heute eine der Challenges. Aber wir haben auch ein paar Data-Challenges mitgebracht und ein paar Datenthemen. Und ja, bei mir ist, jetzt habe ich schon ein bisschen angeteasert, der liebe Markus Täter. Und hi Markus, schön, dass du da bist und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor. Was müssen wir von dir wissen, abgesehen davon, dass du hier auch in Franken bist?
Ja, dann sage ich erstmal ein freudiges Grüß Gott aus Franken. Hallo alle, ja, danke für die Einladung erstmal und für die Begrüßung. Das muss man von mir wissen. Ich bin seit einem halben Jahr jetzt bei der DB Netz bzw. DB InfraGo als Product Owner für Data Science im Bereich Instandhaltung Schiene, also alles, was unterm Zug liegt. Und was man noch so sonst noch so von mir wissen muss, ja, habe mal Mathe studiert vor längerer Zeit, bin also Vollblut-Mathematiker.
Das wusste ich auch noch nicht.
Christian immer so schön sagt, nicht Naturwissenschaften, sondern Philosophie. Aber ich ganz ehrlich nichts dagegen habe, es ist schon so. Und bin in der Data Science am liebsten unterwegs, irgendwo Technik, Maschinen, Stahl, Kunststoff.
Ja. Aber mit Daten zu den Themen. Das heißt, bist viel in der Stahl- und Stahl-Kunststoffbranche unterwegs und beschäftigt sich damit vor allem Data Science Modellen. Das heißt, heute gehen wir auch mal rein. Was mache ich denn in dem Bereich mit Data Science eigentlich?
Ja, ich sag mal, das gibt eigentlich immer zwei native Fälle. Entweder du bist in der Fertigung und du versuchst dich an Predictive Quality. Oder die andere Seite ist jetzt auch bei der InfraGo, also bei der Deutschen Bahn, die Predictive Maintenance. Da wir ja Naturwissenschaftler sind, dürfen wir es definieren.
Schön. Ah, ich liebe es, wenn Leute aufpassen. Das ist ja phänomenal. Lernerfolgskontrolle hiermit bestanden, Herr Täter.
Ja, also das eine ist mal die Produktqualität vorherzusagen aus Eingangsparametern, Maschinenzustände, Material. Und die Predictive Maintenance ist der Versuch, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich so, vorherzusagen, Maschinenausfall, Bauteilausfall, alles, was vor der Fertigung kommt oder eben bei uns alles, was unterm Zug ist.
Okay, und das heißt, jetzt gehen wir rein, Predictive sagst du, das heißt, es geht um mit Machine Learning oder Data Science und Machine Learning Algorithmen aus Daten der Vergangenheit vorherzusagen, was könnte, wird in Zukunft da passieren. Und warum mache ich das jetzt, den Case?
Also mir, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt Bahnfahrer. Ja. Also ja, genau, ich gehe mal vom Bahnkunden aus. Und wenn der Bahnkunde, wenn dann der Zug Verspätung hat, weil eine Weiche ausfällt, ist ja uncool. Dann sind die Kunden unzufrieden. Wenn der Ausfall länger ist, kriegen sie Geld zurück, ist schlecht fürs Unternehmen, schlecht für den Ruf und alles. Ja. Wenn ich das jetzt aber vorhersagen kann, dann kann ich meine Wartung planen in, ich sage jetzt mal, wenig befahrene Zeiteinheiten und da die Wartung durchziehen oder Umleitung planen und dann habe ich am Ende glückliche Kunden und einen stabilen Betrieb.
Das ist ja Kundenzufriedenheit immer ganz oben, weil ja. Die zufriedenen Kunden kommen wieder. Das heißt, die fahren das nächste Mal wieder mit dem Zug und nehmen nicht irgendwie das Auto oder irgendwas anderes, Flugzeug, whatever.
Genau.
Klar, das heißt, wenn ich weiß, dass irgendein Bauteil, bleiben wir einfach bei der Weiche, was schön ist, dass die Weiche demnächst mal ausfallen könnte, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die einen Ausfall hat, aufgrund von irgendwelchen Parametern. Das ist schon die erste Frage. Wie stelle ich denn überhaupt fest, dass so eine Weiche mal ausfallen könnte?
Eigentlich hast du zwei Vorgehensweisen. Ja. Entweder du gehst da ins den Stammdaten, sag jetzt mal alles, was SAP und Konsorten erfasst ist, Einbaudaten, Bautyp, Instandhaltungspläne, wann sind die durchgeführt worden. Das ist mal das eine, was ich jetzt mal unter relativ stationäre Daten sehe, dass du das hier nimmst und dann halt Charakteristiken extrahierst, um mit denen dann abzuschätzen, wann ist der nächste Ausfall. Und das zweite, ich sag mal, die coolere Vorgehensweise ist natürlich, wenn du irgendwelche Sensordaten hast, an der Weiche, am Stellmotor oder Schwingungsdaten oder so und bringst halt dann die Frequenzdaten oder die Motorlasten mit rein, um zu sagen, ich habe da charakteristische Linien, ich habe irgendwelche Kennlinien und wenn es zu weit abweicht, dann passiert irgendwas.
Also dazu muss ich zum einen die Daten aufzeichnen und ich brauche ja noch wahrscheinlich immer auch die Daten vom Ausfallereignis.
Also die Zuordnung idealerweise. Es ist klar, wenn irgendwo was ausfällt, kriegst du eine Meldung, kriegst eine Störmeldung.
Ja.
Die fließt ins SAP und die nimmst du dann als den Zeitpunkt des Ausfalls. Du hast dann immer die Unschärfe von Fehler tritt ein bis kommt ins SAP und Meldung wird erfasst. Ist halt je nachdem, wie schnell der Erfassungsweg ist, ist schon mal irgendwo Zeitdilettanz, aber du musst es dann irgendwie versuchen zu matchen, zuzuordnen, um dann die Ereignisse zu charakterisieren.
Okay, das heißt also, ne, ich sehe, dass eine Weiche mal ausgefallen ist. Und kann dann die ganzen Daten dazulesen und kann dann sagen, okay, bei dem Sensor gab es beispielsweise einen komischen Ausschlag, so einen halben Tag, bevor die Weiche kaputt gegangen ist oder zwei Tage vorher oder eine Woche vorher wird dieses eine Signal immer stärker oder immer schwächer und dann geht das Ding kaputt. Und dann kann ich sagen, jedes Mal, wenn das einen gewissen Grenzwert überschreitet, wird es höchstwahrscheinlich sein, dass nächste Woche das Ding im Arsch ist und wir sollten vielleicht mal jemanden hinschicken, der schaut, dass das nicht passiert.
Genau, so ist die Idee und da arbeiten wir dran.
Und ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt total einfach.
Ja, warum sind die Züge doch auch
trotzdem ständig verspätet? Nein, das, Spaß beiseite, das klingt immer so einfach, ganz vieles. Aber warum ist es denn dann nicht so einfach, Markus?
Ja, na, überleg mal. Also wenn ich bleibe jetzt mal bei der Schiene, weil ich da gerade ziemlich da vorbereite. Du hast in Deutschland ein riesen Eisenbahnnetz. Du hast irgendwo ein paar 30.000 Kilometer Schiene und ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Weichen. So grobe Hausnummer.
Und das sind jetzt einmal, Moment, muss man jetzt einmal kurz sagen, das sind jetzt nur die Weichen im Netz der Deutschen Bahn. Das heißt, die Straßenbahn hier in Nürnberg ist da nicht dabei. Da gibt es noch mehr Weichen, aber das sind jetzt mal nur eure Weichen
auf dem Netz. Nur unsere Weichen, genau, die nicht Regionalbetreiber sind, ich sage jetzt mal DB gelistet. Ja. Dann hast du einerseits das Problem, die sind über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, du kannst die auch nicht an jede hingehen, den Sensor hinkleben. Dauert es schon mal Jahre, die fit zu machen, also Enablement eigentlich. Mal das eine und das andere ist natürlich, so ein Wartungstop geht da hin, macht Wartung und dann sieht er noch, oh, das schaut uncool aus, die Schraube ziehe ich fest. Und das steht dann natürlich nirgends, weil ich meine, es ist cool, wenn sie mitdenken und das machen, aber in den Daten taucht es halt einfach nicht auf und das ist dann schon wieder ein Fall, wo du das zum Positiven veränderst, aber Datenqualität geht halt runter.
Das heißt, weil der Wartungstop ohnehin gleich anliegende Wartungen mitmacht, sagt so proaktiv, sagt, okay, hör, das zieh auch mal nach, kommt es gar nicht zum Ausfall. Was ja an und für sich, bitte lieber Wartungstrupp, macht es weiter, danke. Ja, hört auf gar keinen Fall damit auf, nur um die Datenqualität zu erhöhen. Ja. Aber das macht natürlich dann Modellierung schwieriger, weil du nicht alle Effekte drinnen erfasst hast.
Genau. Deswegen, also ja, ist halt einfach die Schwierigkeit, es ist zeitaufwendig, das dann trotzdem mit zu erfassen, weil du musst dann trotzdem ja den Auftrag anpassen und sagen, das habe ich dazu gemacht. Machen manche vielleicht in irgendeinem Freitextfeld, dann kriegst du da natürlich, da musst du alle Freitextfelder durchforsten, von oben bis unten und hoffen, dass du da findest, Schraube nachgezogen, Schraube locker, wie auch immer. Und deswegen kriegst du das nicht mit. Und ja, so macht er was Gutes, aber jetzt, ich sag mal, für die Data Science macht er was Schlechtes.
Okay, das heißt, eigentlich ist die größte Herausforderung für die Data Science, die Datenqualität und die Parameter richtig reinzubekommen, die du brauchst, damit dein Predictive-Algorithmus zuverlässig gut funktioniert.
Das ist die Schwierigkeit. Ich habe gerade überlegt, ob noch irgendwas. Nee, aber das sind mal die groben Sachen. Mhm. Und halt, was auch noch ein Problem ist, ich meine, so eine Schiene hält mal, ich sage jetzt mal eine Zahl, 30, 40 Jahre liegt die da, ja, wird ab und zu gestopft, nachgeschliffen. Mhm. Und da gibt es so ein ominöses Datum, da wurde das ERP eingeführt.
Ja.
Und da setzt sich natürlich jeder hin und sagt, dieser Kilometer Gleis wurde natürlich 1970 gelegt. Hat kein Mensch gemacht. Auch verständlich. Zu der Zeit, zu der Überlegung war einfach, wie viel, was kostet mich das, das nachzutragen, ist unwirtschaftlich. Und deswegen haben einige Bauteile Einbaudatum, Einführung, ERP-System. Auch schwierig.
Ja, das heißt, da geht auch nochmal deine Datenqualität einfach dadurch, durch einen künstlichen Effekt runter, weil du sagst, ja, okay, das jetzt alles nachzupflegen, damals, als das ERP eingeführt wurde, hatte wahrscheinlich auch niemand Predictive Maintenance auf dem Schirm.
Ja.
Ja, genau. Ja, muss man auch sagen, niemand hatte das auf dem Schirm, dass sich das mal lohnen könnte. Und das heißt, also ich habe eine Datenlage, die eigentlich nicht ideal ist für Predictive Maintenance oder überhaupt generell Data Science Use Cases, da Predictive Algorithmen, kann ich es dann lassen? Also ist dann die Konsequenz, nee, ich schmeiß das Predictive Maintenance weg, weil das rechnet sich eh nicht, weil ich muss so viel reinstecken, dass was rauskommt? Oder was ist die Konsequenz? Wie komme ich da vorwärts?
Du musst vorsichtiger sein. Du kannst jetzt nicht, ich meine, du hast letztens so einen schönen Post verpasst zum Thema Shit in, Shit out. Ja,
passiert manchmal.
Kackdaten mit KI sind immer noch Kackdaten, aber mit Gold oben drauf. Ja. Du musst halt vorsichtig sein. Mhm. Du musst dann die richtigen Methoden wählen und kannst jetzt nicht einfach mit irgendeinem geilen ML-Algorithmus drüber rutschen, dann wird es auch mistig, mal das eine. Und das andere, du musst deine Kunden mitnehmen und denen bewusst machen, dass die Eingangsdaten nicht ideal sind. Ich meine, was sie zum Glück auch sehen und selber wissen, bei uns jetzt zumindest. Und dann kommst du irgendwie in die richtige Richtung.
Also an der Stelle müssen wir Kunden jetzt nochmal drehen, weil du, glaube ich, jetzt in diesem Moment nicht die Bahnkunden als Kunden hast, sondern von eurer Predictive Maintenance die Kunden. Genau. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die es warten, schleifen, die dafür verantwortlich sind, dass der Wartungstrupp eben an diese und jene Weiche fährt.
Genau, die Fachabteilungen, sage ich jetzt mal, die Planung machen, die wirklich die Instandhaltung machen. Das sind jetzt, ja, sind für uns die Kunden, weil ich meine, die zugfahrende Person, ist es primär egal, wie der Vorhersagezustand für die 20 Meter Gleis vor ihm ist. Die müssen zwar, oder, ja, die können davon ausgehen, dass es nicht bricht oder dass irgendwas passiert, aber er ist ja für die erstmal egal.
Ja.
Für den Zugfahrenden, der will, dass der Zug pünktlich kommt und die Fachabteilungen wollen wissen, wie lange hält das Bauteil.
Ja klar, also nur, sag ich mal, für die Passagiere ist es egal, ob jetzt da vorgestern, gestern oder vor einem halben Jahr geschliffen wurde, solange sicher ist, dass der Zug da ohne Schäden, ohne Probleme drüber rollt, pünktlich und sicher ankommt, ist mir das eigentlich als Bahnkunde, mir persönlich ist das auch wurscht, wann ihr eure Gleise schleift, Hauptsache ich bin rechtzeitig an meinem Bahnhof. Das heißt, in dem Moment sind die Fachabteilungen eure Kunden und die müsst ihr jetzt mitnehmen und sagen, Leute, wir würden euch gern helfen, dass das Ganze da besser wird, dass wir da genauer arbeiten können zusammen. Aber eure Daten sind noch nicht da, wo sie sein sollten. Deswegen müssen wir das mit Vorsicht genießen.
Genau, das ist mal das eine. Und ich versuche sie in der Entwicklung mitzunehmen, damit sie es eben auch sehen, wie du sagst, dass sie wissen, dass das vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist. Und jetzt auch die Modellgüte da mit ihnen zu diskutieren. Weil ich meine, das ist dann der nächste Punkt, wo du sagst, jetzt in der Instandhaltung, was ist schlimmer? Sage ich einen Ausfall nicht voraus, denn das Teil fällt aus, oder sage ich den Ausfall voraus und es passiert nichts? Also was würdest du jetzt mal ganz fies schätzen?
Ich hätte jetzt mal gesagt, ersteres.
Ist für dich schlimmer?
Naiv gesagt, ja klar, ich meine, ich gehe es mal für mich durch, ich sage so, wenn das Ding ausfällt und ich wusste es nicht, dann muss ich irgendwas machen, worauf ich nicht vorbereitet bin, was Störungen in den Betriebsablauf bringt und sonstiges. Wenn das Ding einen Ausfall vorhersagt und ich schicke einen Wartungstrupp hin, setze das Ding in Stand und es wäre nicht ausgefallen, ja, dann habe ich eventuell ein Stück weit mehr Kosten verursacht, aber wahrscheinlich weniger als Rufschaden, sonstiges und so weiter.
Ich sage nach außen ja, ja, aber nicht für meine Kunden. Ganz ehrlich, ist jetzt auch in der Fertigung so. Das ist immens teuer, den Wartungsdruck auszurüsten, Teile vorzuhalten, auszuhalten, Strecke sperren. Und wenn die dann sehen, das Ding schaut aus wie neu, ich gebe dem noch ein Jahr. Die nächste Vorhersage ist dann schon zweifelhaft. Dann sagen sie, nee, war das letzte Mal schon Mist. Und beim dritten Mal haben sie das Vertrauen verloren. Andererseits sagen sie, die Teile fallen eh aus. Ich wusste bis datum heute nicht, wann das passiert. Wir sind nach Wartungsplan vorgegangen. Manche fallen trotzdem aus, einfach wegen Alter und wenig Wartungsbudget die letzte Zeit. Dann ist es für sie, jeder vorhergesagte Ausfall ist ein Mehrwert und bringt dann mehr Vertrauen. Und deswegen ist es jetzt meinem Gefühl und von meinen Diskussionen immer noch sinnvoller, lieber mal eins nicht vorherzusagen. Wir sind ja kein Auto, wo es darum geht, zu vermeiden, dass wir gegen einen Baum fahren. Ja. Das sollten es anders so machen.
Ja, bitte. Für alle, die am autonomen Fahren arbeiten, bitte nicht gegen den Baum, danke.
Bitte, genau. Ja, ja.
Aber das heißt natürlich, ja, da hast du ja auch wieder unterschiedliche Interessen. Also ich verstehe das komplett, dass du sagst, ja, für die Wartungscrew oder für die Leute, die die Wartung planen, ist ein Ausfall, den ich vorhersage, der eigentlich gar keiner ist, weil mein Modell halt einfach nur 80% wahrscheinlich, nehmen wir es mal 80%, das ist immer noch 20%, also jeder fünfte Ausfall ist Käse. Sehr vereinfacht gesprochen. Heißt, wenn ich 80% Wahrscheinlichkeit habe, kann sein, dass jeder fünfte Ausfall, den ich vorhersage, einfach nicht eintritt. Und das ist für den Wartungstrupp viel ätzender, das zu machen, als zu sagen, nee, das Ding ist doch ausgefallen, weil, man muss ja auch die Historie sehen, vorher konnte man es gar nicht vorhersagen.
Genau. Und das ist eben der Punkt. Weil es halt auch einfach, ich sag mal, die Personaldecke ist dünn, ziemlich dünn, die fahren alle auf Anschlag. Und wenn dann noch zusätzlich noch ein Auftrag reinkommt und die sind enttäuscht, dann hast du da gleich deinen guten Stand verloren. Also ich habe das auch schon erlebt. Jetzt andere Firma, dann kriegst du danach auf Knien hin und sagst, versucht's noch mal, bitte. Und du hattest einen Ausfall und dann heißt ja, das Ding funktioniert nie.
Okay. Das heißt aber, eigentlich ist es ja auch wieder ein bisschen das Problem, dass für die Leute der eine Ausfall, der vorhergesagt wurde, der keiner war, bleibt halt viel mehr kleben als die, also auch im Kopf,
genau,
wieder viel mehr kleben als die vier Ausfälle, die korrekt vorhergesagt wurden, wo sie tatsächlich proaktiv, einfach durchs proaktiv hinfahren und warten, weniger Zeit gebraucht haben, als sie gebraucht hätten, wenn das Ding mitten im Betrieb kaputt gegangen wäre.
Also ja, einfach hängt irgendwo in der menschlichen Psyche, so ein negatives Ereignis bleibt dir jahrelang im Kopf kleben und das Positive ist einfach leider schneller wieder weg.
Weil es quasi, das sagen wir, der korrekt vorhergesagte Ausfall wird als normal angenommen und wenn du dann mal einen Fehler machst, wird auf das eine Mal, wo es nicht funktioniert hat, geguckt.
Genau, das ist die Schwierigkeit. Nein, muss man dann natürlich auch in der Modellbildung und in der Auswertung beachten, dass man eben in die Richtung trainiert. Man kann es dann auf die Spitze treiben und sagen, naja, dann sagt mein Modell in Zukunft immer voraus null Vorhersagen, also null Ausfälle. Dann bin ich safe, dann sind die Kunden aber auch enttäuscht.
Und jetzt, das ist wieder die Frage, die mich interessiert, als Nicht-Mathematiker, Nicht-Hardcore-Data-Science-Machine-Learning-Algorithmus-Bauer, wie kannst du das machen? Was kannst du da beeinflussen, damit du da eben sagst, okay, das ist so oder so sensitiv?
Du kommt jetzt je nach Modell an. Also wenn du jetzt irgendwas mit unterstützten Lernen hast, also Reinforcement Learning, dann gibst du ihm halt einfach die Marker da drauf auf die relevanten Sachen und lässt die anderen vielleicht unbewertet oder sagst, das ist einfach ein irrelevantes Feature oder wie auch immer.
Was ist jetzt genau Reinforcement Learning und Marker? Also unterstützt es dann. Ich habe jetzt neulich wurde mir schon mal Supervised und Unsupervised Learning erklärt. Also Unsupervised Learning ist ganz, ganz platt formuliert, einfach die Daten reinwerfen und guck, was der Algorithmus daraus macht. Und bei Supervised Learning, ich nehme mein Lieblingsbild von Muffins und Hunden, ich gebe ihm mit, was ein Muffin und was ein Hund ist und irgendwann gelabelte Trainingsdaten und irgendwann erkennt er, was ein Muffin und ein Hund ist. Aber was ist jetzt wieder Reinforcement Learning, Markus, was macht das?
Das sehe ich Supervised Learning und also zwei Richtungen. Einerseits, dass du gelabelte Daten hast und im Nachgang für den nächsten Lernschritt sagst du noch, die Vorhersage war gut oder schlecht.
Das heißt, ich gebe dem Feedback.
Genau, gibst dem Feedback und es wird dann verstärkt auf dein positives Feedback.
Oder auch das Negative, quasi runtergewichtet auf Negativen.
Genau. Wie beim Hund, wenn es gut war, kriegt er das Leckerli. Und wenn er schlecht war, kriegt er die Sprühpistole. Oder Penny und Sheldon war das sehr lustig bei The Big Bang Theory.
Ja, ich kann mich an die Episode erinnern.
Ja, sehr cool.
Ja, also das heißt, dieses Reinforcement Learning ist quasi eine, das heißt, wir sind im Bereich von, wie du es gesagt hast, Supervised Learning, das heißt gelabelte Daten. Das heißt ja klar, hier, ich habe einen Ausfall, genau. Das ist gelabelt als Ausfall und das andere ist gelabelt als kein Ausfall und dann die Sensordaten alles. Und sagt dann, okay, wenn du den Ausfall richtig vorhergesagt hast, war das die Parameter, die da eine Rolle gespielt haben für diese Vorhersage, die scheinen richtig und wichtig gewesen zu sein, gewichte die bitte stärker rein in den nächsten Durchlauf.
Genau, dementsprechend auch in die andere Richtung, wenn du sagst, die Vorhersage war schlecht, dann versucht er die anderen Parameter zurückzufahren.
Okay, und dadurch wird das Modell sukzessive besser.
Sollte.
Und das ist so eine Stellschraube. Und das ist eben so eine Stellschraube, die ich dran habe, da nach und nach das Modell dahin zu trainieren, wo ich es eigentlich dann wirklich für den Anwendungsfall haben will.
Genau, wenn du in dem Bereich bist, ist das dann, ja, ich sag mal so mit die wichtigste Stellschraube, wenn halt alle Parameter, alle Features stimmen. Das ist natürlich auch noch fraglich, habe ich alles, was das beeinflusst? Wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist jetzt vor der Wartung, hat er noch irgendwas schön brav nebenbei gemacht, was ja eigentlich cool ist. Auf der anderen Seite weiß ich dann, das fehlt mir als Information und da dazwischen hängst du irgendwo.
Und Predictive Maintenance, ich habe das jetzt bei Wartung von Fertigungsmaschinen schon mal ein bisschen mitbekommen, dass man da das versucht hat. Da haben wir eine ketzerische Frage an dich. Ich habe jetzt von einigen gehört, dass die Use Cases mal durchgerechnet haben.
Ja, erzähl mir mehr.
Und einige Leute gesagt haben, dass die Predictive Maintenance Cases, also die Cases, die Anwendungsfälle, total cool klingen, aber am Ende des Tages das, was man reinsteckt, nicht wieder rausholen. Wie ist das jetzt so deine Meinung und wann macht denn dann so eine Predictive Maintenance Sinn oder wo? Weil ich sag mal ganz überspitzt, ich kann es halt auch für den Bleistiftspitzer, für den Controller vorhersagen, wann das Ding kaputt geht und dann predictive die Schraube angezogen werden will, dann baue ich aber wahrscheinlich ein Modell für ein paar 10.000 Euro mit einem Data Scientisten wie dir drunter, um einen Spitzer für 30 Cent beim Versandhändler deines Vertrauens vorherzusagen. Würde ich jetzt als CEO sagen, Markus, mach mal nicht. Schade. Aber es gibt ja tatsächlich Maschinen, die so ein bisschen teurer sind als so ein Bleistiftspitzer. Wie gesagt, wann macht es für dich Sinn oder wann sagst du, macht es Sinn, sich mal mit Predictive Maintenance zu beschäftigen?
Das ist eine sehr coole Frage. Ja, du hast dann zwei Fälle. Also ich sag mal, es macht da Sinn, wo du viel einsparen kannst. Also der Spitzer ist jetzt egal.
Ja.
Aber ich sag mal, wo die Maschine einfach, wo der Ausfall teuer ist, weil Zug bleibt stehen, Produktionsstillstand und idealerweise gleichzeitig das Bauteil oder die Maschine nicht zu komplex ist. Weil dann bist du einfach schon mal schneller, das Modell zu trainieren. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, überkomplexe Maschine hast, so einen kompletten Fertigungsstrang von ganz vorne geht der Kunststoff rein und ganz hinten kommt ein Bauteil raus. Da dazwischen sind irgendwo 50 Meter Maschinen, die machen da alles Mögliche damit. Das System ist überkomplex, du hast die Maschinen, du hast chemische Einflüsse, physikalische Einflüsse. Und da wird es irgendwo kompliziert. Aber wenn du jetzt sowas relativ Einfaches hast, und bleib mal wieder bei der Weiche, da hast du die Weiche und da bewegt sich die Zunge ein wenig hin und her. Das ist ja vom physikalischen System ziemlich einfach. Du hast deinen Stahl, du hast die Güte, du hast die Bewegung. Und wenn du da aber den Ausfall gut vorhersagst, kannst du einen sehr langen Stillstand potenziell vermeiden.
Das heißt, du hast maximal noch ein bisschen Wettereinflüsse, wenn du sagst, das macht jetzt halt vielleicht einen Unterschied. Ich meine, gut, Deutschland ist jetzt nicht so unterschiedlich, das Wetter, aber wenn ich jetzt mal global denke. Wenn ich jetzt mal global denke, sage ich mal, ob eine Weiche jetzt in der Sahara, ne, also ob die Weiche jetzt in Dauersonne liegt oder ob die in Finnland liegt, macht natürlich schon einen Unterschied.
Ja.
Die Einflüsse hast du noch, aber du hast an und für sich einen einfachen Vorgang, dass sich dieses Ding von rechts nach links bewegt in gewissen Zuständen.
Genau.
Und hast jetzt keine 100 Millionen verschiedene Schritte. Und das heißt, es macht die Anzahl der Parameter, die eine Rolle spielen können, sehr eng.
Relativ eng, ja. Ja, es ist einfach kleiner, wie wenn du jetzt da 100.000 Stellgrößen hast.
Ja.
Und dann macht das für mich mehr Sinn, weil ich meine, so jetzt ein Weichenausfall, wenn das Ding wirklich bricht und da bleibt der Zug davor stehen, dann steht er halt auch mal ein paar Stunden, bis jemand kommt und das Ding repariert und dann hast du da einen vollbeladenen Zug, dann kriegen die alle ihr Geld zurück, wird teuer. Hm. Und meinen von anderen Sachen jetzt mit Unfällen will ich jetzt mal gar nicht drüber reden. Das passiert zum Glück auch sehr, sehr selten.
Ja.
Aber das wäre jetzt dann der Worst Case, wo du sagst, nicht cool.
Ja. Ich muss jetzt ehrlich sagen, der letzte, also da an der Stelle mal, ich weiß, Bahnbashing geht immer, aber an der Stelle einfach mal auch mal Lob, wie sicher das ist, weil das letzte wirkliche deutsche große Zugunfall, an den ich mich erinnern kann, der ist sehr lang her und es gab mal einen, glaube ich, im bayerischen Raum mit menschlichem Versagen vor zwei, drei Jahren, ja. Der letzte große, an den ich mich erinnern kann, war Eschede.
Genau. Also Eschede, wo der ICE aus die Leise gekippt ist. Ich weiß gar nicht mehr warum. Sehr lange her und ja, genau, das vor 2 Jahren im bayerischen Raum. Und jetzt die letzten größeren. Ja, danke. Gut, wenn man einmal nicht gebasht wird, aber nee, das stimmt schon.
Im Verhältnis gesehen, auf das, was da an Kilometerleistung durchgeht, ist das System ja sehr sicher. Und ja, natürlich, ich glaube, die Unzufriedenheit in der Pünktlichkeit hat ungefähr jeder, der hier zuhört und jede schon mal irgendwo gespürt und sich mal aufgeregt. Aber am Ende des Tages, wir sind alle lebend angekommen, darauf kommt es
ja
an.
Ja.
Aber zurück zum Modell, das heißt, an der Stelle auch Einflussfaktoren runter, also großer Impact, großer Effekt, wenn was schief geht, bei einer limitierten Anzahl von Faktoren, die das ganze System beeinflussen, ist ein idealer Anwendungsfall für Machine Learning oder Predictive Maintenance.
Genau. Jetzt so von meiner Einstellung, von meiner Wartung, sind das genau die Punkte, wo du sagst, du kannst da schnell Geld sparen oder Geld einnehmen oder je nachdem, auf welcher Seite du stehst.
Cool. Klingt ja nach einer handfesten Anleitung, um die Use Cases zu finden für Predictive Maintenance.
Ja. Ja.
Warum ist es dann so schwer,
wenn man so einfach überschauen kann? Ach, du, da gibt es dazwischen noch so Sollbruchstellen.
Ja. Zum Beispiel.
Es ist ja so, du hast dein Ergebnis, das liest irgendwie in der Dashboard.
Ja.
Ist ja schon mal cool, dann sehen die Leute, hey, die und die und die Anlage fällt aus im nächsten Monat, sage ich jetzt mal.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30, 40, 80, 90, 95%, ja. Okay, gut.
Genau, dann gehen die her, stellen ihre Maßnahmen. Ja, dann stehen dann die Maßnahmen, dann ist Geld bereitgestellt, Material bereitgestellt. Und dann ist der nächste Punkt, dann kommt da Auftrag raus und dann muss noch jemand ans Gleis. Und halt irgendwo da dazwischen fehlt halt zum Teil auch einfach die Manpower, das jetzt zur üblichen Wartung noch mit reinzubringen, weil du hast ja deinen strikten Wartungsplan trotzdem. Du kannst dir jetzt nicht sagen, die Weiche da drüben schaue ich mir heute nicht an nach Wartungsplan, sondern ich schaue mir die da an, weil das Modell hat vorher gesagt, die fällt aus. Da dagegen sind halt im Moment noch die festen Wartungspläne, die jetzt einfach als Sicherheitsvorgabe da sind. Weil wenn du da der Wartung nicht nachkommst, dann ist die Kacke am Dampfen.
Ja, vor allem, weil dann geht es natürlich auch, wie du sagst, dann geht es wieder in das Thema zurück, wo man gesagt hat, was wir gerade hatten, dann wird es vielleicht nicht mehr so sicher.
Genau.
Das heißt, im Moment ist bei eurem Anwendungsfall so, dass diese Predictive Maintenance auf die reguläre Wartung on top, zumindest eine Zeit lang on top kommt. Genau. Weil, ich sag mal, wenn du jetzt eine Weiche hättest, die ist erst in einem halben Jahr dran fürs reguläre Wartungsintervall, wo du es machen musst, aber die Aussage sagt, hey, das könnte nächste Woche schon soweit sein, musst du es von in einem halben Jahr nach jetzt vorziehen. Das heißt, du machst in dem Moment jetzt erstmal eine Extralast aufs System, auch wenn du weißt, dass es dich hinten raus eigentlich entlasten würde.
Genau. Und das ist halt die Schwierigkeit, die musst du verkaufen. Mhm. Du brauchst die drei Sachen, Mensch, Maschine, Material und einen Wartungstrupp in der Nähe. Und da wird es dann halt einfach schwierig und halt auch das Ganze zu etablieren. Und die Modelle sind ja jetzt noch nicht bis ins letzte Detail ausgegossen. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Da sind irgendwo die Schwierigkeiten dazwischen.
Das heißt, das Ganze ist auch noch so ein Change-Management-Prozess, wo du sagst, okay, wir fangen jetzt an mit diesem Predictive Maintenance und das muss erst in die Köpfe, in die Kultur des Unternehmens durchsickern, zu sagen, okay, ja, das hat uns jetzt mal ein halbes Jahr lang einen extra Aufwand gemacht, aber hey, dafür wird es in Zukunft entspannter für uns alle.
Im Prinzip ja, ich meine, das läuft schon eine Zeit lang und das ist jetzt dann schon noch die Frage, wer kann den Extraaufwand noch stemmen?
Ja.
Also die Erkenntnis ist da, dass es potenziell sinnvoll ist, aber jetzt geht es halt ums dran schleifen, das ganze Ding vergolden. Das ist ja zum Teil, ja. Genau.
Cool.
Um dann irgendwann der Wirkung rauszukriegen.
Das klingt ja spannend. Echt cooler Case, aber auch schön, dass ihr jetzt bei der Bahn den Weg gegangen seid, da ein bisschen damit Predictive Maintenance das zu verbessern. Und ich bin gespannt, sagen wir so. Das heißt, wir machen jetzt mal so ein Follow-up-Interview in so 2 Jahren aus und gucken dann. Man ist ja ein öffentlicher Betrieb, da muss man ein bisschen langsamer machen.
Nein. Was soll das jetzt wieder heißen?
Das heißt, wir machen jetzt mal so ein Follow-up in knapp 1 oder 2 Jahren aus und schauen uns an, wie weit es dann ist und wie die Pünktlichkeit dann ist, wenn du Predictive Maintenance da komplett durchgesetzt hast.
In einem Jahr oder wenn ich die Predictive Maintenance durchgesetzt habe?
Ja. Das ist wie machen wir jetzt wie beim Service-Intervall, was früher eintritt, Markus.
Okay. Ja, okay, cooler Punkt. Das ist fair.
Sehr schön. Markus, jetzt würde ich dich schon fast gehen lassen, aber ganz ohne 2 Dinge, die hier jede sich stellen muss, geht es natürlich nicht. Und da du weißt, was dich erwartet, das hast du mir verraten, mache ich es ganz, ganz kurz. Der letzte Ohrwurm in deinem Schädel.
Ich habe festgestellt, das ist eine fiese Frage. Ich habe da so eine Jukebox.
Ja?
Ich denke an ein Lied und dann spielt sich das.
Okay.
Das ist interessant, aber das Letzte, was mir jetzt wirklich im Kopf hängen geblieben ist, ist Black Label Society, Let Your Love Rain Down.
Okay. Mache ich jetzt gleich mal meinen Player auf und höre es mir an. Ich kenne es nämlich nicht.
Ich glaube, so 2 Meter weg von deiner üblichen Musik, aber
okay.
Ziehst dir rein. Schauen wir mal.
Und die 2. Bitte, das Buch, das nicht von Markus Täter stammt und auf den Schreibtisch darf.
Okay, ich hoffe, der Schreibtisch ist stabil. Kann dir wärmstens ans Herz legen, von Stephen King, die Dunkle Turmreihe. Sind 7 Bände, ein dickes Epos, also nicht das, was Stephen King üblicherweise schreibt, aber es fließen irgendwie alle Geschichten von ihm mit rein. Western-Anleihen, bisschen Science-Fiction.
Ich überlege gerade, ob ich das Zitat hinkriege. Der Mann in Schwarz ging in die Wüste und der Revolverheld folgte ihm.
Genau. Auch cool verfilmt mit Idris Elba. Zerrissen, ich fand ihn geil.
Schön. Ich gebe es zu, ich habe von der Dunklen Turm-Trilogie ganz viel gehört. Ich habe es noch nicht gelesen, aber den Film gesehen. Da ich die Bücher im Hintergrund nicht kenne, schließe ich mich dem Verriss auch nicht an. Ich fand ihn als Film tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich hätte ihn mir auch länger anschauen können. Also ich hätte das ist einer der Filme, wo ich sage, so, der hätte es auch als Dreiteiler echt cool getan.
Ja, wenn du die ganze Geschichte verfilmen wirst, dann so 10 oder so.
Auch schön.
Es ist abartig viel Material.
Gut, dann haben wir ja die nächsten Verfilmungsprojekte nach dem Marvel-Universum geklärt.
Ja.
So, lieber Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das super unterhaltsame Interview und auch die aufschlussreiche Exkursion in die Welt der Predictive Maintenance. Natürlich auch an euch, dass ihr uns zugehört habt. Wenn eure Bahn mal wieder zu spät kommt, schreibt also jetzt bitte immer Markus auf LinkedIn an, der freut sich darüber.
Ja. Ich kann da noch einen anderen Namen in den Raum werfen, der freut sich da auch.
Genau. Und das heißt, wer mit ihm noch nicht vernetzt ist, Markus macht auch sehr unterhaltsamen Content immer wieder. Folgt ihm, kommt natürlich auch gerne auf mich zu und ja, wie immer, drückt jetzt abonnieren oder folgen, wie auch immer das da heißt, wo der Podcast gerade ist, wo er gerade bei euch läuft. Damit würdet ihr mir wahnsinnig helfen. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.